Es waren die Menschen. Die Menschen, die mir geholfen haben, die irgendwie diese Niederlage zu tragen. Mhm. Ich habe da jahrelang drauf hingearbeitet. Und wenn es genau dann in diesem einen Moment nicht klappt, natürlich bricht da kurz eine Welt zusammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen und gleichzeitig letzten Folge Auf ein Glas Wein mit. Vor 6 Jahren, ich war damals noch im Studium, haben wir diesen Podcast zusammen gestartet und was soll ich sagen, die Idee, dass die Kombination aus einem Glas Wein und der richtigen Person gegenüber zu so offenen und inhaltsreichen Gesprächen führt, ging definitiv auf. Und wenn ich so zurückdenke von unserer ersten Aufnahme mit Max Herre in Berlin über Magdalena Neuner in ihrer Heimat, Gregor Gysi zwischen Tür und Angel, Jan Delay auf der Alster in Hamburg, Günther Jauch an der Saar, Verena Pauster, jetzt erst Lena Gerke. Wenn ich dann mir diese ganzen Bilder anschaue aus den letzten 30 Folgen, dann schaue ich zurück auf erinnerungswürdige Begegnungen, vor allem aber auf die Tatsache, dass jeder und jede Einzelne ihre oder seine Geschichte zum Wein hat. Und da war der Podcast einfach so der Inbegriff dieses Urcharakters am Wein, nämlich der soziale Wert, der Genuss, das Zusammenkommen und die Wertschätzung derjenigen, die viel handwerkliche Arbeit da reinstecken. Und dazu vielleicht auch mal wichtig, ein kurzer Exkurs, weil ganz klar eins immer besonders wichtig ist und war, nämlich der verantwortungsvolle, bewusste Weingenuss. Denn natürlich ist allen Akteurinnen und Akteuren bewusst, dass Wein Alkohol enthält und die Unterscheidung zwischen maßvollem Genießen und Alkoholmissbrauch umso wichtiger ist. Dem widmet sich auch die Vite Vino-Kampagne, die sich für den Erhalt der Weinkultur, den maßvollen Weinkonsum einsetzt und dabei die Stimme der Gesellschaft und der Weinbranche stärkt. Wenn ihr also uns, die Winzerinnen und Winzer, in genau dem supporten möchtet, dann könnt ihr unter dem Link in den Shownotes die Kampagne unterstützen und mit eurer Unterschrift die bedeutende Relevanz für die Wirtschaft, den ländlichen Raum und die Kultur stärken. Jetzt aber zu meinem heutigen Gast, nämlich Ricarda Funk. Ricarda ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Ausnahmetalent im Kanuslalom. Eine Sportart, die ich zumindest bisher leider weniger kannte. Und umso schöner war es, wie immer mehr darüber zu erfahren. Getroffen haben wir uns in Augsburg und zum Abschluss gab es noch ein Novum. Das erste Mal hatte ich einen alkoholfreien Wein dabei und das war auch für mich neu. Präsentiert wird die Folge wie immer und von Beginn an vom Deutschen Weininstitut und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, schön, der Podcast bringt uns an die unterschiedlichsten Orte in Deutschland und heute sind wir in Augsburg und mir gegenüber sitzt Ricarda Funk. Schön, dass es heute klappt, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Warum Augsburg? Erzähl uns, warum es heute...
Warum Augsburg? Es ist nicht die Augsburger Puppenkiste, die mich hierher gezogen hat. Am Ende ist es der Sport, meine Leidenschaft. Ich bin damals nach dem Abitur hier in den Süden gegangen, einfach damit ich ja Vollgas geben kann, mein Ziel, meine Träume verfolgen kann. Hier habe ich die besten Trainingsbedingungen.
Also Augsburg ist schon eine Hochburg für das, was du machst.
Genau, zusammengefasst, hier ist der Kanuslalom-Stützpunkt.
Sehr gut. Und eine Frage vorab, die alle Gäste immer beantworten, ist, was war denn dein letztes Glas Wein und wann? Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, weil wir haben heute eine Sondersituation.
Tatsächlich, ich komme ja gerade aus der Trainingspause. Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich wenig Alkohol trinke. Ich bin da auch sehr streng, muss ich sagen. Aber ich hatte jetzt gerade auch eine trainingsfreie Zeit und da habe ich tatsächlich hier und da doch mal ein Glas Wein getrunken. Lang genug hart gearbeitet, jetzt durfte auch mal ein bisschen.
Also es darf dann auch in einer Zeit, in der das nicht quasi an allererster Stelle steht, sondern wirklich auch mal die Pause sein muss, darf es auch sein.
Ja, man darf auch mal genießen.
Ja, man muss auch
mal leben.
Ja,
das habe ich getan.
Und trotzdem finde ich es ganz schön, weil wir uns heute mal dem Thema alkoholfrei widmen und das ein Novum ist, weil ich einen alkoholfreien Sekt mitgebracht habe und den würde ich uns jetzt einfach mal einschenken. Ich bin selber total gespannt,
weil ich
das noch nie probiert habe tatsächlich und das ein entalkoholisierter Riesling ist. Und Ich finde das ja so spannend, weil eigentlich könnte man theoretisch auch Traubensaft nehmen und den verperlen, also einfach mit Kohlensäure versetzen. Dann hätte man ja theoretisch auch ein Getränk aus Trauben mit Kohlensäure. Aber es ist tatsächlich entalkoholisiert über eine Vakuumverdampfung. Und das bedeutet, dass man so rüber den Alkohol entzieht, vorher aber die Aromen extrahiert, also in seine Einzelteile zerlegt und später wieder zusetzt. Das heißt, man hat die Ursprungsaromen wieder im Wein dabei. Den schenke ich uns jetzt einfach mal ein. Was ich mir gedacht habe, nachdem ich ja gelesen habe, dass du im Ahrtal groß geworden bist, man kommt da ja eigentlich auch nicht um den Wein rum, oder?
Theoretisch nicht, das ist richtig. Da gibt es ja auch die ganzen Weinfeste. In Dernau waren jetzt auch tatsächlich meine Eltern vor kurzem. Komischerweise, aber wahrscheinlich liegt es einfach an dem Sport, habe ich nie das große Bedürfnis gehabt, super viel Wein zu trinken.
Aber spielt das, ich meine, in deinem Umfeld dann wahrscheinlich dort schon, weil so wie ich das Ahrtal kennengelernt habe, also man muss sich vorstellen, es ist eine Weinregion südlich von Bonn.
Ich muss auch kurz überlegen.
Ups. Und in der es aber eigentlich im ganzen Teil Weinberge gibt und die Leute, so wie ich sie kennengelernt habe, einfach rheinische, froh Gemüter sind und auch Leute ja extra in deine Heimat quasi kommen, um viel Wein zu trinken. Deswegen kann ich mir einfach vorstellen, dass es schon überall eine Rolle spielt.
Ja, das Thema war natürlich schon präsent. Ich meine, die Weinberge an der Ahr, ich habe auf der Ahr tagtäglich trainiert, Weinwanderweg, alles Mögliche. Und ich muss schon auch sagen, jetzt, wo ich nicht mehr zu Hause wohne, es ist echt auch schön.
Ja.
Muss ich doch irgendwie mal zugeben. Aber wie gesagt, leider habe ich nicht so richtig viel von den Weinfesten mitbekommen. Letztes Jahr war ich, glaube ich, vielleicht zum zweiten Mal auf einem Weinfest.
Aber ja. Das ist wahrscheinlich für jemanden, der in der Weinregion aufgewachsen ist, recht wenig. Aber du hast dich ja dann auch, nehme ich an, sehr früh dem gewidmet. Und da freue ich mich total ein bisschen heute, was zu erfahren, weil ich gerade die Sportart gar nicht so richtig gut kenne. Und vielleicht willst du uns auch mal ein bisschen mitnehmen. Jetzt ist es natürlich so, dass Kanuslalom nicht der Sport ist, das so der typische Sport ist. Ich spreche jetzt mal ganz stereotypisch für junge Mädchen, die turnen oder reiten oder ja, vielleicht, keine Ahnung, Fußball spielen auch, aber darauf kommt man ja jetzt nicht im ersten Moment. Also wie kam es dazu und was hat dich da dran geführt?
Ja, du triffst es eigentlich schon ziemlich auf den Punkt. Wie kommt ein kleines, junges Mädchen auf die Idee, sich in ein Boot zu setzen und dann auch noch im Wildwasser?
Genau.
Ja, natürlich bin ich nicht von allein auf diese Idee gekommen. Ja. Und es war auch tatsächlich am Anfang nicht so, ich sage jetzt mal, mein großer Wunsch. Es war vielmehr mein Bruder, der damit angefangen hatte. Damals wollte ich viel lieber tanzen, reiten, Ballett. Klassischer Mädchensport, fand ich mega. Habe ich auch getan. Ich war im Tanzverein jahrelang. Aber, also Talent, weiß nicht. Rhythmusgefühl eher schwierig, auch heute noch. Ich bin immer diejenige, wenn alle aufhören zu klatschen, ich klatsche gegen den Takt.
Ah, okay. Ja gut, da kann sich jeder auch mal wieder finden.
Ich höre es einfach nicht, keine Ahnung. Und ja, mein Bruder hatte damals mit dem Paddeln angefangen, dann habe ich mich doch hin und wieder mal ins Boot gesetzt, habe wirklich gedacht, ja, was für Jungs, ist nichts für mich. Aber irgendwann habe ich dann doch Blut geleckt.
Wie alt warst du da?
Also ich würde sagen, also so mit 6 habe ich so langsam angefangen, aber habe natürlich parallel noch getanzt. Das war mir wichtig.
Also warst du auf jeden Fall schon immer sportlich und hast viel Sport.
War viel unterwegs, ja. Genau. Hatte einfach Freude an der Bewegung, wollte viel ausprobieren. Auch Leichtathletik habe ich ausprobiert und dann muss ich aber schon auch sagen, irgendwann habe ich gemerkt, wie toll das Element Wasser erstmal ist und auch der Kanusport an für sich. Und dann kamen so langsam die ersten Wettkämpfe. Mein Bruder hatte seine erste Medaille gewonnen. Und dann dachte ich mir, wow.
Das hat dich angespornt.
Das möchte ich auch mal. Und ja, und dann ist man da. Dann hat man gemerkt, okay, irgendwie liegt mir das vielleicht ein bisschen mehr als das Tanzen. Ich habe es wirklich noch lange zweigleisig probiert, aber irgendwann musste ich es einsehen.
Aber wie muss ich mir das vorstellen?
du bist in Ahrweiler groß geworden, ne? Also das ist dann tatsächlich, man ist in der A und dann fährt man da mal eine Strecke oder, also wie kommt das? Das ist dort dann...
Es ist sehr ungewöhnlich. Also im Kreis Ahrweiler kommt man in der Regel nicht auf die Idee, Kanuslalom zu betreiben.
Also es ist jetzt nicht so eine kleine Hochburg, von der wir nicht wissen, dass dort ganz viele Kanusportler herkommen.
Es ist eigentlich nicht existent dort.
Okay.
Es war vielmehr damals noch, ja, auch mein Papa, der den Sport auch irgendwo geliebt hat.
Also er war, hat das auch schon gemacht?
Aber auch nur aus Spaß,
okay.
Wirklich Hobby. Und er hat sich tatsächlich in den Sport mega reingefuchst und hat dann mit uns gemeinsam, also mit meinem Bruder und mir, auf der A selber Tore aufgehangen. Er hat tatsächlich ganz am Anfang, wir hatten keine Tore, wir hatten nichts, wir hatten keine Strecke, wir hatten keine Umkleider, wirklich absolut gar nichts. Ich habe mich jeden Tag am Auto umgezogen, und wir haben jeden Tag aufs Neue die Tore aufgehangen. Und ganz am Anfang, als ich ganz klein war, hat mein Papa tatsächlich eine Angel quasi gehalten, an dem ein Tor hing. Ein Stab hing da dran. Und dann bin ich am Anfang einfach nur da drum gefahren und habe da meine Grundtechniken gelernt. Irgendwie ein bisschen unglaublich schon, dass ich tatsächlich bei diesem Sport geblieben bin. Vor allem im Winter am Auto umziehen, wenn man vielleicht 13, 14 Jahre ist. Vielleicht kommen dann die Schulkameraden da vorbei. Mega peinlich damals. Macht mir alles heutzutage nichts mehr aus. Aber wie ist ein Alter?
Ja, klar, natürlich. Wie ging es dann weiter? Also irgendwann kam dann ja Augsburg. Aber was ist denn der nächste Schritt?
Ja, das ist...
Also wann hast du entdeckt, dass da schon auch mehr Talent liegt, was dich ja später bis eben zu Olympia gebracht hat?
Ja, man wird dann irgendwann quasi entdeckt. Und dann wird man gefördert, man kommt in die Fördersysteme rein, dann reist man auf einmal ganz viel rum, man gewinnt vielleicht den einen oder anderen Wettkampf und... umso höher der Erfolg ist, umso größer werden irgendwann die Ziele. Dann fängt man an, sich Ziele zu stecken. Man fängt an zu träumen. Ich sage jetzt mal so, der Traum von Olympischen Spielen, der ist vor allem zur Schulzeit eben gewachsen, vor allem in der Oberstufe, habe ich erstmal so richtig realisiert.
Dass das vielleicht auch greifbar ist? Also war das dir bewusst?
Ich könnte das schaffen. Ich wusste damals nicht, wie lang der Weg wirklich ist und was da noch alles auf mich zukommt, keine Ahnung.
Vielleicht auch gut.
Ich glaube, es war gut. Vielleicht hätte ich mich da nicht getraut, diesen Schritt zu wagen, alles auf diese Karte zu setzen. Aber es ist dann ein Schritt führt zum anderen irgendwie. Und man ist da nicht automatisch irgendwie drin. Das ist.
Und was waren dann so die Momente, wo du sagst, das waren wichtige Punkte, wo du gemerkt hast, Olympia, das ist greifbar, das kommt näher, das ist was, worauf ich mich vorbereiten kann und wo ich auch eine Chance habe.
Das war natürlich Schlüsselmoment, war definitiv. Nach meinem Abitur bin ich tatsächlich in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gekommen. Ohne die wäre das Ganze absolut gar nicht möglich gewesen. Und da habe ich dann gemerkt, jetzt habe ich das beste Trainingsumfeld, das ich haben kann. Mit denen kann es mir gelingen, aber ich muss natürlich auch alles dafür geben. Und da ist natürlich dann der Traum immer größer und greifbarer irgendwann auch geworden. Und wenn man es schafft, sich das erste Mal für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, das war für mich für die Leistungsklasse Nationalmannschaft, das war für mich ein ganz, ganz großes Ding. Und wenn man dann so langsam auch international da oben mithalten kann, dann fängt man schon richtig an zu träumen, muss ich sagen.
Bis ja dann irgendwann, also ich mache jetzt einen kleinen Sprung, aber tatsächlich einer der größten Erfolge mit 2021 in Tokio kam. Und war das für dich überraschend oder hattest du das Gefühl, das läuft richtig gut, das kann schon auch was werden?
Man muss natürlich sagen, ich bin in Tokio nicht als unbeschriebenes Blatt an den Start gegangen. Ich war damals Weltranglistenzweite und hatte schon drei WM-Medaillen irgendwo in der Tasche. Und dementsprechend hatte man natürlich irgendwo auch die Hoffnung, dass das was werden kann. Dass das am Ende Gold wird, ja, das war natürlich für mich immer noch unglaublich, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie krass, ja.
Überwältigend, ja. Und ich meine, 2021, besondere Situation. Ich habe mir nochmal Videos und Bilder angeguckt von diesem Punkt, an dem du dann die Goldmedaille gewonnen hast. Und da wurde dann schon ein bisschen gefeiert. Also da darf man dann was trinken oder da
nein, also
gilt das immer noch als Wettkampfphase?
Also verboten ist ja generell sowieso nichts. Ja. Aber also klar, außer, ich sage jetzt mal, nur mit fairen Mitteln.
Ja.
Aber bis zu dem Punkt weiß schon immer mir, ich selbst habe gesagt, das passt nicht mit dem Leistungssport zusammen. Mhm. Aber nachdem ich natürlich die Medaille gewonnen habe, klar, feiert man dann auch mal. Das darf man dann auch. Ich meine, man hat so lange auf so vieles verzichtet und so hart gearbeitet. Dann darf man schon mal anstoßen.
Und vor allem in der Zeit, in der, ich meine 2021, Corona, Olympische Spiele unter komplett besonderen Umständen. Man muss ja auch sagen, für deine Heimat ein Jahr, das extrem prägend war mit der Naturkatastrophe, die in der Heimat stattgefunden hat. Und ein Jahr unter total besonderen Umständen, so dass man jetzt 24 schon denkt, Wahnsinn, was...
Ja, das ist eine ganz andere Welt irgendwie gefühlt. Ja. Also Corona damals, klar, in jeder Branche hat man es gespürt. Aber jetzt beispielsweise in Tokio bei den Olympischen Spielen, das ist Paris und Tokio.
Komplett andere Welten, oder?
Kein Vergleich. Es war komplett anderes Erlebnis. Man muss sich vorstellen, in Tokio, da saß keiner auf der Tribüne. Es war leer. Es waren bei der Siegerehrung war das mein Team da und die zwei Teams der anderen beiden Medaillengewinnerinnen. Und das ist eine Handvoll. Mhm.
Hast du dir häufig gewünscht, jetzt wo du wahrscheinlich auch gesehen hast in Paris, wie die Stimmung und wie viel solche Menschen nochmal dazu beitragen, zu so, ja, einfach eine Euphorie, eigentlich ja noch, weil ich mir immer vorstellen kann oder auch mit den Sportlerinnen und Sportlern, mit denen wir im Podcast gesprochen haben, dass sowas natürlich auch nochmal enorm mitspielt und einen total pushen kann, aber natürlich auch Druck sicherlich mit sich bringt, eigentlich ja noch umso enormer, ne, dass du quasi ohne den Support vor Ort, dass man das trotzdem schafft.
Ja, also wirklich zwei völlig verschiedene Welten. Die Stimmung gab es nicht. Man stand oben am Start, da war kein Publikum, das gejubelt hat, getobt hat, die ausgerastet sind, so wie in Paris. Nein, es war Totenstille gefühlt. Klar, es gab einen Sprecher. Ich muss schon sagen, der Sprecher, der war in Tokio top. Der hat schon zumindest das Gefühl gegeben.
Der hat alles gegeben, obwohl die Leute nicht da waren.
Hier geht's jetzt um etwas. Du fährst jetzt hier nicht einfach
nur Trainingsreif
runter. Und der war wirklich super. Das hat so ein bisschen... Ich muss schon sagen, erst beim Strecke abgehen, ich hatte da Gänsehaut, weil da eine riesen Leinwand aufgebaut. Es war eine riesen Leinwand aufgebaut. Keine Zuschauer, also keiner hat diese Leinwand gebraucht.
Aber für dich.
Ja, aber irgendwie ein bisschen Feeling hat die mir schon gegeben.
Ja.
Und das war dann schon auch cool. Und auch, klar, irgendwo doch auch fast was Besonderes. So komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber klar. Wünschen wir uns das alle anders.
Ja, dafür hast du ja zu Paris quasi das auch so miterleben können, dass hier eine unglaubliche Stimmung war. Und wo wir gerade vom Feiern eigentlich vorher sprechen, müssten wir auch mal anstoßen. Und tatsächlich probieren, wie es denn jetzt schmeckt, wenn es alkoholfrei ist.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch, weil ich tatsächlich noch nie alkoholfreien Wein oder Sekt getrunken habe. Und ich jetzt auch gespannt bin, weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass Alkohol irgendwo auch ein Geschmacksträger ist, so wie ja,
Sicherheit.
Genau, Fett, Zucker, alles. Wir schauen jetzt einfach mal.
Oh, ich bin sehr gespannt auf dein Urteil.
Ja, und ich auf deins. Also Prost.
Prost.
Okay. Hm. Merkt man es?
Ich finde es auf schon. Jeden Fall sehr fruchtig. Mhm. Sehr lecker.
es tut auf jeden Fall seinen Zweck, dass es einfach auch was Erfrischendes ist. Ja. Und ich kann mir schon auch ich kann schon sehr gut verstehen, gerade bei Sekt, dass es eine Alternative gibt, dass wenn es jetzt irgendwas zu feiern gibt und alle trinken und manche sollen, wollen, können vielleicht nichts trinken, dann ist sowas schon auch was Feierliches, weil es einfach prickelt. Und wie du sagst, es ist schon auch trotzdem sehr aromatisch.
Also zum Anstoßen, ich finde es sehr... Doch,
es ist eine Alternative.
Für mich definitiv, eben weil ich selten Alkohol trinke. Mhm. Und mir schmeckt es wahrscheinlich sogar besser als mit Alkohol, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich finde Ehrlichkeit immer gut. Und ich muss auch sagen, ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass Alkohol schon irgendwo zur Struktur natürlich auch beiträgt, hätte ich jetzt Sorge, dass es vielleicht so ein bisschen zu flach oder so ist. Mhm. Aber es ist trotzdem, hat Struktur und fehlt jetzt nicht so enorm an Komplexität. Also tatsächlich eine Alternative. Ich bin total froh, dass wir das jetzt mal heute ausprobieren, weil ich meine, als Weinbranche oder wenn man jetzt die Winzerinnen und Winzer betrachtet, dann ist ja jedem auch bewusst, dass Alkohol natürlich auch sein Manko hat, seine Schwierigkeit und deswegen engagieren sich auch immer alle und deswegen finde ich gerade so ein Mix, so wie du letztlich auch sagst, man darf feiern, man darf es auch genießen, aber man kann eben auch mal ohne und dafür ist es auf jeden Fall eine schöne Alternative.
Und immer offen sein für Neues. Also.
Ja, sehr gut. Also mal schön, das kennenzulernen. Jetzt finde ich gerade die Olympischen Spiele natürlich Wahnsinn, dadurch, dass sie auch noch nicht so lange zurückliegen mit Paris. Wie war es denn für dich vor Ort, dabei zu sein? Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen verglichen mit im Vergleich zu Tokio. Aber ich hatte das Gefühl, vielleicht auch, weil es jetzt wieder näher da war oder weil man es mehr verfolgt hat, Paris hatte schon seine besondere Magie. Wie war das für euch da im Deutschen Haus?
Es war mega. Also was ich da erlebt habe, was ich erleben durfte, ich bin sehr dankbar, dass ich da sein durfte, an den Start gehen durfte. Für mich war es unglaublich. Und klar, sportlich gesehen war es jetzt nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber das Gesamtpaket dort vor Ort, wow, dieses Team, das Publikum, das war, also die Menschen haben das Ganze zu sowas Besonderem gemacht, das habe ich noch nie vorher so erlebt. Das war wirklich eine Euphorie, die man gespürt hat, dass die Menschen waren froh, dass sie uns wieder anfeuern konnten, durften. Ich meine, meine Family war oben auf der Tribüne und durften auch mal olympische Luft irgendwie schnuppern und fühlen. Und das war für mich was ganz Besonderes, zu wissen, dass die da, ich meine, ich wusste nicht, wo sie sitzen, ich wollte es auch nicht wissen, aber die sitzen irgendwo da mittendrin. Mhm. Ja, das war toll.
Und natürlich auch ein super Support. Ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, so hoch das Hoch in Tokio war, also sehr war wahrscheinlich auch das Tief dann oder die Enttäuschung da, dass es in Paris anders ausgegangen ist. Für dich einfach, weil, ja, ich meine, wie es manchmal ist, 2 bis 3 Sekunden wahrscheinlich noch nicht mal nicht so verlaufen sind, wie man sich das wünschen würde. Und umso mehr kann ich mir vorstellen, dass dann der Support zu wissen, dass da die ganzen Leute sind, so wichtig ist.
Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, es waren die Menschen, die mir geholfen haben, die irgendwie diese Niederlage zu tragen. Mhm. Ich habe einen unglaublichen Rückhalt gespürt. Ohne dieses Feedback, ohne diese ganzen Nachrichten, die alle irgendwie voller Liebe waren, weiß ich nicht, ob ich das so hätte wegstecken können. Mhm. Weil am Ende, ich habe da jahrelang drauf hingearbeitet. Und wenn es genau dann, in diesem einen Moment nicht klappt, natürlich bricht da kurz eine Welt zusammen.
Ich fand das auch richtig bewegend, als ich dein Interview nochmal gesehen habe und du auch so ehrlich sagst, ich würde gerne nochmal, aber es geht nicht. Und das fasst es so gut zusammen, weil man natürlich einfach sich so wünscht, oh, können wir kurz zurückspulen, weil das passiert mir normal nicht oder es ist jetzt total unglücklich. Aber auch so realistisch, aber es geht leider nicht. Und es passiert und es ist in diesem einen Moment so. Ich stelle es mir extrem vor, oder auch schwierig vor, da überhaupt dann direkt im Anschluss drüber zu sprechen. Und der Druck muss enorm sein, der sowieso da von einem abfällt. Also da größten Respekt, da dann auch Gefühle zuzulassen und zu sagen, so ist es jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz viel mentale Arbeit erfordert, um das irgendwo auch dieses Tief dann wieder aufzuarbeiten.
Ja, definitiv. Also klar, Mentalcoaching, Sportpsychologen, mit denen arbeitet man natürlich jahrelang schon zusammen. Und es war natürlich jetzt auch nicht meine erste große Niederlage. Und doch war es wahrscheinlich mit, ich sag jetzt mal so, auf jeden Fall Top 3. Mhm. Es ist klar, ein Traum kurz zerbrochen. Aber im Endeffekt, ich kann mir keine Vorwürfe machen. Ich stand oben an dieser Startlinie und ich war jetzt ganz genau im Vorfeld. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich habe mein Bestes gegeben und mein Bestes sollte gut genug sein. Auch wenn es in dem Fall leider nicht das Perfekte war, was ich ja doch irgendwo schon immer von mir ein bisschen verlange. Aber es war doch irgendwo mein Bestes und es ist okay. Ich bin eben auch nur Mensch.
Ja, und was hilft da am meisten? Was hat dir so am meisten geholfen? Weil ich meine, es gibt ja auch, ich will das nicht vergleichen, ich meine, die wenigsten können nachempfinden, wie es Spitzensportlern geht. Aber es gibt ja Situationen im Leben, wo man so denkt, könnte ich bitte kurz zurückspulen? Oder es steckt so viel Arbeit drin und jetzt ist es nicht so ausgegangen, wie ich es mir gewünscht hätte. Was ist so dein größter Tipp oder dein, was dir am meisten geholfen hat, um sich selbst auch wieder zu pushen und dann wieder hochzuziehen und aufzurichten und zu sagen, okay, das war jetzt halt meine Erfahrung.
Genau, also einerseits wirklich der Gedanke, dass ich weiß, dass ich mein Bestes gegeben habe. Das hat mir unglaublich geholfen. Ich weiß,
ich keine Vorwürfe habe alles zu machen. Gegeben.
Ich habe in dem Moment, als ich oben an der Startlinie stand, ich habe das getan, was getan werden musste. Wenn man in einem olympischen Finale am Start steht, dann man fährt auf Medaille. Man fährt nicht mit angezogener Handbremse. Also wenn ich mit angezogener Handbremse gefahren wäre, wow, dann könnte ich wirklich mir in den Hintern treten. Ne? Aber das kann ich nicht sagen. Nein, ich bin auf Risiko gegangen, ich bin auf Gold gefahren und wer riskiert, der kann verlieren, auch wenn es schmerzt, aber es ist dann auch okay. Und man kann ja auch dann einfach wieder nach vorne blicken und sich neue Ziele suchen und es ist ein Fehler gewesen und vielleicht aber auch ein Zeichen, dass ich mich ja, noch verbessern kann und dass ich dann noch weiter an mir arbeiten kann und vielleicht auch muss, wenn ich auf dem höchsten Level ganz vorne mitfahren möchte. Mhm.
Hilft es dir für andere Bereiche im Leben, die jetzt quasi abseits des Sports sind, auch solche Erfahrungen zu machen, dass man verlieren wahrscheinlich auch trainieren muss und es eben auch so ausgehen kann?
Ja, also ich denke schon, dass man viele Bereiche aus dem Sport, es ist egal, ob es Verlieren ist oder auch Gewinnen muss man auch lernen. Es sind viele Dinge, die man aus dem Sport ins ganz normale Leben irgendwie transferieren kann. Auch eben Ziele setzen, sich durchbeißen. Ich denke, das ja, also sind die allgemeinen Werte, die man durch den Sport vermittelt bekommt. Es ist jetzt egal, ob es Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen ist oder Respekt und Fairness. Mhm. Und das hilft einem in allen möglichen Lebenslagen.
Wie ist es dann neben dem Sport, sozusagen die Ricarda neben dem Sport? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, ein Teil ist, dass du über die Bundeswehr das alles machen kannst. Du hast aber auch Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Also hat sowas noch viel Platz? Kann sowas stattfinden neben dem, was du so liebst als deine Arbeit?
Ja, natürlich bin ich nicht nur die Sportlerin. Ich bin auch die Ricky, so wie mich eigentlich alle nennen, die Harry Potter-Fan ist, die Schokolade
sehr
liebt.
Schön.
Also ich habe auch noch andere Seiten. Ich bin nicht nur die Spitzensportlerin, die ja verbissen trainiert und immer extrem zielstrebig und ehrgeizig ist. Nein, ich habe auch andere Seiten. Und klar, ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich habe 2016, hat es mit Olympia nicht geklappt, da habe ich dann im Anschluss meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe aber nach 2016 entschieden, wenn ich da ganz oben eines Tages stehen möchte, kann ich nicht zweigleisig fahren. Mhm. Ich muss alles auf eine Karte setzen und meine ganze Energie, die ich habe, da reinstecken. Und ich hatte das Gefühl, ich muss vielleicht noch mal härter an mir selber arbeiten. Und das habe ich dann auch getan. Deswegen bin ich zu dem Entschluss gekommen, solange ich ja international mitspielen möchte, habe ich keine Energie, um wirklich nebenher gerade noch groß was anderes zu machen.
Also kann ich mir auch nur vorstellen, dass das einfach so viel im Jahreslauf auch einnimmt, weil wie viele Wochen sind denn tatsächlich, die man wirklich frei hat am Ende des Jahres sozusagen?
Also im Endeffekt, klar, dieses Jahr habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, weil ich gemerkt habe, boah, die letzten Jahre, die haben enorm gezehrt, weil man kaum Zeit hatte, mal runterzufahren. Das ist halt im Spitzensport, das ist so, Tag X ist gesetzt. Du kannst Tag X nicht verschieben. In dem Fall zum Beispiel Olympische Spiele, die waren halt einfach Ende Juli. Und darauf, da musst du fit sein. Und da kannst du keine Tage verschenken. Und ja, dieses Jahr habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, mich von den letzten Jahren eigentlich zu erholen. Das ist vor allem nicht das Körperliche, sondern auch vor allem mental. Ich habe gemerkt, was da alles in meinem Kopf los war. Der Druck, der Leistungsdruck, der tagtäglich ja quasi eine Rolle spielt. Man vergleicht sich tagtäglich, man schaut, wo steht man eigentlich, was muss ich noch tun, um am Ende an Tag X eben die perfekte Leistung zu bringen. Und es war jetzt tatsächlich der gesamte Oktober, den ich mir mal Ruhe und Zeit genommen habe.
Wie gelingt das dann? Wie sieht dann Ruhe
ja.
und Zeit aus?
Schwierig, ne? Es ist im Endeffekt dann tatsächlich so, dass die ganzen Termine, die dann doch vielleicht auf einem warten.
Ja, die sind dann im Oktober.
Die hast du dann in der freien Zeit. Und man kümmert sich dann vielleicht um Sponsoren und Unterstützer. Aha. Und man ist dann doch nicht so ganz frei. Mhm. Aber trotzdem habe ich diesmal zweimal ein Yoga-Retreat gemacht. Und das hat mir total gut getan. Mhm. Andere Menschen, anders denkende ja. Menschen vor allem. Und das ist für mich sehr, sehr bereichernd.
Und das heißt, in diesen 4 Wochen oder in so einem Oktober, da wärst du dann auch nie auf dem Wasser. Also du würdest da auch nicht
fahren. Also mein Paddel.
Also es ist nicht so, dass du dann in ferne Länder und dort sämtliche Flüsse oder irgendwelche gar nicht.
Also es gibt tatsächlich Kanuten, die das machen. Die gehen dann irgendwie Wildwasser fahren, stürzen sich irgendwelche Wildwasserbäche runter, also Wasserfälle. Nee.
Was ja auch ich Wahnsinn finde, diesen Start überhaupt, weil du gerade sagst, man stürzt so runter und was ich nicht kannte, ist, dass man ja auch startet und erstmal wirklich hat man einen kurzen Flug.
Also du sprichst wahrscheinlich jetzt gerade vom Cross.
Genau. Okay, ja.
Genau, es gibt ja 2 verschiedene Disziplinen. Einmal kann es Slalom und dann das andere ist noch Kajak-Cross. Ich fahre auch schon auch beides und war auch in Paris in beidem am Start. Und im Cross startet man von einer Rampe. Die war in Paris sehr hoch, das ist richtig. Man hat da ganz kurz mal freien Fall. Aber
es sieht auf jeden Fall spektakulär aus.
Ich finde schon auch, es ist ein Nervenkitzel. Wenn man da oben steht, man steht nicht allein in der Startlinie, man hat links und rechts die Konkurrenten neben sich stehen, die Einfluss nehmen auf den eigenen Lauf. Das heißt, ich bestimme nicht mehr alleine, was hier gleich passiert, sondern die neben mir haben auch noch ihre Hände im Spiel. Und das ist, also mein Herzchen da oben, das pocht hat wie wild.
Das kann ich mir nur so vorstellen. Gibt es denn irgendwelche Menschen, sei es jetzt aus deiner Sportart direkt oder aus anderen Bereichen, mit denen du unbedingt mal gerne trainieren wollen würdest, auch wenn es nur im Fitnessstudio ist?
Simone Biles, also wenn ich mit der mal trainieren dürfte, könnte, da würde ich jetzt
nicht mehr helfen. Was macht sie nochmal?
Turn,
okay.
Amerika.
Ach, Entschuldigung, ist, sorry. Ja. Ich weiß, es gibt eine sehr gute Doku über sie offenbar, die man angucken muss.
Ja. Nein, ich bin Fan.
Aufgrund welcher Eigenschaften? Also warum? Was
bewunderst du so sehr? Ich finde es generell unglaublich, was die Turner da leisten. Welche Sprünge und die krasse Körperbeherrschung. Und ich glaube schon, dass man von dieser Körperbeherrschung mit Sicherheit was mitnehmen kann.
auch letztlich für den Part, den du machst.
Ja, genau.
Ja. Und was gibt es jetzt als Nächste? Ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man trainieren muss zu gewinnen, man muss trainieren zu verlieren, man muss den Kopf bereit haben, man muss ready sein für diesen Tag X, an den man, auf den man hinarbeitet, über mehrere Jahre. Was sind denn die Parts, die du dir vorgenommen hast, wo du noch weiter lernen möchtest? Ich meine, das klingt schon sehr viel, aber man möchte sich ja immer noch weiterentwickeln. Hast du dir was Besonderes vorgenommen?
Also ich bin 32 Jahre alt, aber ich sage, ich bin noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich glaube, es gibt immer irgendetwas, woran man arbeiten kann. Wenn man an der einen Schraube dreht, dann ja, vernachlässigt man vielleicht was anderes. Also es ist so ein ja irgendwie ein Spiel auch in gewisser Maßen. Und ich bin der Meinung, dass meine Sportart ist generell sehr, sehr dankbar. Wir haben es mit dem Element Wasser zu tun, das unglaublich komplex ist. Schon allein das Wasser zu lesen, zu verstehen und das am Ende für sich selbst zu nutzen, also die Kraft des Wassers für mich zu nutzen, dass ich im Endeffekt weniger Kraft selber aufbringen muss, das ist das, was ich liebe. Und ich denke, dass die technischen Fähigkeiten, dass man da nie fertig ist. Da habe ich schon auch im Winter noch mal gespürt, es gibt Dinge, ich habe immer diese Aha-Momente gehabt. Ich meine, wie lange mache ich schon diesen Sport? Und trotzdem gibt es immer noch Aha-Momente. Und ich habe das Gefühl, wow.
Und
so soll es eigentlich sein.
Tricks oder Griffe? Also wie,
dann spürt man auf einmal so richtig das Wasser, den Druck des Wassers auf dem Paddelblatt, auf der Kante und wie das einen nach vorne bringt. Mhm. Und wenn man das richtig einsetzt, in gewissen Momenten, also klar, wir müssen unglaublich vielseitig sein, eben weil das Wasser so viele Strukturen hat und weil auch die Tore immer unterschiedlich gesetzt sind. Deswegen müssen wir sehr breit aufgestellt sein. Und wenn man nochmal diese Aha-Momente hat, dann ist das irgendwie für mich fast schon wie so ein Treibstoff. Und dann denke ich mir, wow, das habe ich gespürt. Jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt muss ich das...
Gelingt es dann, das zu reproduzieren?
Das ist der Punkt. Man hat es vielleicht einmal gespürt und hat sich gemerkt, man speichert das dann oder versucht es dann abzuspeichern. Wie ist es dazu gekommen? Manchmal muss man, dauert es auch nochmal, bis man es wieder geschafft hat. Und dann muss man das Ganze, den Prozess irgendwie einschleifen, dass es am Ende ein Automatismus ist, über den man nicht mehr nachdenken muss. Und das sind Prozesse oder diese Arbeit, die liebe ich.
Also das ist so diese technische Seite, würde ich jetzt mal sagen, die man wahrscheinlich auch über die Erfahrung einfach nur trainieren kann, weil jetzt bist du 25 Jahre quasi damit unterwegs.
Ja,
und trotzdem das kann ich mir vorstellen, trotzdem gibt es natürlich immer noch Dinge, die man einfach nur durch Trainieren und über das mehrmalige Wiederholen hinbekommen kann. Gibt es irgendwas persönlich, wo du sagst, daran möchtest du noch arbeiten? Weil das macht ja auch so einen großen Teil aus, zumindest mit allen Sportlern, mit denen wir gesprochen haben, ist ja diese, ja, einfach die Kopfarbeit, die mentale Arbeit,
genau,
ist so,
also klar,
eine große.
Also mentale Arbeit, die ist unglaublich wichtig. Also ich denke schon, dass ich in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren viel auf der mentalen Schiene gearbeitet habe. Ich bin Sportpsychologe, ich habe mich dem Thema Meditation gewidmet. Ich war auch, oder ich bin ein Mensch, vor großen Wettkämpfen, wenn der Druck enorm ist, habe ich Schlafprobleme. Also da Schlafstörungen sind bei mir ein Dauerthema. Das ist definitiv auch ein Punkt, daran kann ich noch arbeiten, muss ich arbeiten. Und da.
Auch das gehört dann eben zur Arbeit dazu. Und es sind die vielen kleinen Schrauben, an denen man drehen kann. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil ist schon, sich allein diese bewusst zu machen. Und das klingt auf jeden Fall noch nach vielen weiteren Entwicklungsschritten. Aber ich habe auch gelesen, dass du auf jeden Fall Feuer hast und Lust hast, da auch bei den nächsten Olympischen Spielen wieder anzugreifen. Und dazwischen kommen ja auch noch ganz viele weitere Wettkämpfe. Und das war total spannend, da mal tiefer einzutauchen und so eine besondere Sportart noch tiefer kennenzulernen. Du merkst, ich kann da noch ganz viel lernen. Und Hat mich sehr gefreut. Ich würde sagen, dass wir jetzt nochmal anstoßen und schlafen werden wir auf jeden Fall gut, weil wir überhaupt nichts zu befürchten haben, indem wir heute mal 0% unterwegs waren. Also danke für die Erfahrung und danke für deine Offenheit.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für den Austausch.
Das war sie, die letzte Folge Auf ein Glas Wein mit ein schöner Abschluss, wie ich finde. Und normalerweise lade ich euch ja immer ein, beim nächsten Glas Wein wieder einzuschalten. Vielleicht habt ihr ja aber eine der letzten 30 Folgen noch nicht gehört und könnt das jetzt nachholen. Mir ist ganz wichtig, noch Danke zu sagen, und zwar an das Team rund um Kai, Andrea, Christiane und Theresa für all die Arbeit im Hintergrund in Sachen Redaktion, Schnitt und Organisation, an Lukas und Felix, die immer alles fotografisch begleitet haben und damit auch schöne Erinnerungen letztlich geschaffen haben, an Professor Dr. Stefan Ferdinand, der die richtigen Personen zur richtigen Zeit verknüpft hat, natürlich an das Deutsche Weininstitut für das große Vertrauen. Es war mir eine große Ehre und der Podcast wird immer ein Herzensprojekt in meiner Erinnerung bleiben. Ich selbst liebe ja Podcasts und dass ich das Ganze mit Wein verknüpfen konnte, war wirklich ein Match made in heaven für mich. Dafür vielen Dank und natürlich an euch für die Treue und das, ja, stetige Zuhören. Alles, alles Gute und bis bald.